Ja, wir haben heute schon jetzt einiges so aufgenommen in der Anbetung, im Lobpreis, in den Worten, die wir gehört haben. Und ich möchte zumindest einen Teil beitragen von dem, was mir auf dem Herzen liegt, über das Ergebnis sozusagen der Erlösung, die über das hinausgeht, was wir an Gemeinschaft mit Jesus selbst geschenkt bekommen. Wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir ja nicht nur, wie wir gehört haben, die Wiederherstellung dieser ungetrübten Beziehung zu Gott, sondern wir feiern es ja gemeinsam, weil auch Gemeinschaft unter Menschen und der Geschwistern auf eine ganz andere Weise möglich ist, als das vorher der Fall war. So wie durch den Sündenfall ja die Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist, ist sie auch unter den Menschen kaputt gegangen. Also die Beziehungsstörung in der, was ist das, Vertikalen, führte zu einer Beziehungsstörung in der Horizontalen. Ja? Die Eva bekommt ja gesagt, nach dem Sündenfall, in 1. Mose 3, Vers 16 steht das, der zweite Teil des Verses, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Ganz schlechte Übersetzung, sorry. Ich war ja auf dem Bibelübersetzerforum. Tatsächlich hat der Professor Tauber-Schmidt aus Bad Liebenzell mir aus dem Herzen gesprochen, dass dieses Imperfekt im Hebräischen eigentlich nur heißt, es wird dahin kommen, dass er über dich herrscht. War aber gar nicht so vorgesehen. Ja, das wird ja von manchen so als Unterdrückungsmanöver gegen die Frau so verwendet, ganz traurig. Ja. Und ist aber gar nicht so gedacht. Und auch dieses, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, da stellt man sich so die romantisch verklärte Frau vor, die so verzehrt ist vor Verlangen nach dem Mann. Das ist ja als Fluchwort ein bisschen eigenartig eigentlich. Ja. Wenn man weiterliest im Kapitel 4, da wird das über die Sünde gesagt. Die Sünde hat Verlangen nach dir. Und zwar nicht, weil sie mich liebt oder weil sie sich so verzehrt nach mir, sondern weil sie mich manipulieren will, weil sie mich gängeln will. Ja, das heißt, es wird sowohl über den Mann als auch über die Frau aufgrund des Sündenfalls ein manipulatives, herrschsüchtiges, sündhaftes Verhalten prophezeit, vorausgesagt. Und das ist dann der Beziehungskiller. Ja, deswegen gehen Beziehungen kaputt, deswegen ist es ganz schwer, gesunde Beziehungen zu leben, wenn man Gott nicht hat. Und wir wissen, Kapitel 4, der Brudermord. Kain erschlug Abel, seinen Bruder. Warum eigentlich? Warum war das nötig? Ja, stell dir vor, du hast nur einen Bruder und den bringst du dann um. Ja? Also ist schon heftig. Aber da war Neid im Spiel, da war Hass im Spiel. Ja, und interessant ist, dass dieses Ergebnis des Sündenfalls, also der Beziehungsstörung zwischen Menschen im zwischenmenschlichen Bereich, dass dieses Ergebnis nach den Worten von Johannes, dem Apostel im ersten Johannesbrief, überwunden werden soll. Das Ergebnis der Erlösung würde sich darin zeigen, dass sich auch da unsere Attitüden oder unsere Haltungen zueinander verändern. Das steht in 1. Johannes 3, interessanterweise 1. Mose 3, 1. Johannes 3, Vers 11 bis 16, gut zu merken. Ja? Also 3, 16 sind mal ganz wichtige Verse. Ja? Wisst ihr noch einen anderen? Johannes 3, 16 natürlich, ja, klar. Genau, und gibt noch 1. Timotheus 3, 16 und so weiter. Gibt Leute, die haben alle 3, 16er Verse mal auswendig gelernt, sind zu einem interessanten Ergebnis gekommen. Wenn du heute Nachmittag überhaupt nicht weißt, was du tun solltest, tun könntest, genau, dann haben wir wieder das Problem. Wenn das ausgemacht wird, das Mikro kommt, dann das. Ja, genau. Also, hört doch bitte mal rein. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders waren gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn, woher wissen wir das? Ja, ich habe einen Taufschein, ich habe eine Mitgliedskarte in der Gemeinde XY. Nein, denn wir lieben ja die Geschwister, wir lieben die Brüder. Ist ja erstaunlich, scheint ein besonderes Zeichen zu sein. Also, ich glaube, wir sind alles liebenswert, komm, sagen wir nicht so. Aber es scheint trotzdem was Besonderes zu sein, dass das so möglich ist. Denn wir lieben ja die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ich dachte, wer Jesus nicht annimmt, der bleibt im Tod. Nee, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Boah, drastisch. Ja? Weil er hat ja Ablehnungsgelüste und so diesen inneren Wunsch, den irgendwie zu beseitigen oder loszuwerden oder so. Und ihr wisst ja, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ich bin doch kein Mörder. Ja? Naja, aber wo fängt es an, wo hört es auf? Ja? Übrigens ein Hinweis, also auf die Frage, kann man das ewige Leben verlieren? Es sieht so aus. Also klingt danach hier bei dem. Ist ja klar, wir ertöten ja mit dem Mord am Bruder, ertöten wir ja auch das ewige Leben in uns. Ja? Gleichzeitig, wir ermorden das gleichzeitig mit. Bleibend, ja, haben wir das dann nicht in uns. Und daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Boah, das ist aber heftig, Leute. Wir sind schuldig. Ja? Also das ist so eine Grundverpflichtung. Und daran erkennt man, dass wir wirklich neu geworden sind. Uneigennützig, frei von Hass, frei von Ambitionen, den anderen auslöschen und ausquetschen zu wollen oder was auch immer. Und es gibt ein Beziehungsgeflecht im Alten Testament insbesondere, auch im Neuen, dass so dieses Spannungsfeld der Beziehung zum Negativen, also auf der Seite des Hasses, und auch zum Positiven auf der Seite der Liebe, wunderbar beschreibt. Ein Grund, warum das Alte Testament so wertvoll ist, ja, dass es ganz viel über Beziehungen schreibt. Zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freunden, zwischen Geschwistern, alles Mögliche. Und es wird zum Teil sehr ausführlich beschrieben. Ja, deswegen ist das so dick. Ja, aber auch so wertvoll, deswegen liebe ich das. Da erfahren wir ganz viel über uns selbst, auch im Alten Testament. Auch wenn das kulturell vielleicht weiter weg ist, aber die Emotionen und die Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, sind ganz, ganz ähnlich als ganz ähnlich wie heutzutage. Ja. Ich fange mal an mit, es geht also um den, das ist jetzt auch ein bisschen Bibelkunde gleichzeitig, ja, ist auch nicht falsch, es geht also um den Stamm Juda und den Stamm Benjamin. Ja, also Jakob hatte 12 Söhne, einer hieß Juda, wo er der Name Juden später verallgemeinert abgeleitet wurde. Und der jüngste Sohn, der 12., hieß Benjamin, Sohn der Rechten, also Sohn des Glückes quasi. Ja. Und interessant ist, als Gott den ersten König erwählt, den das Volk ja gefordert hat, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen auch alle. Ja. Und Gott ist darauf eingegangen und hat interessanterweise den ersten König aus welchem Stamm erwählt? Aus dem Stamm Benjamin. Ist doch eigentlich erstaunlich, weil doch Jakob beim Segen über seine Söhne klipp und klar prophezeit hat, 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also ist eine Regentschaft, ganz klar, Juda zugesprochen worden. Bei keinem anderen Sohn sagt Jakob das, ja. Sehen wir mal wieder, wie erfinderisch, oder wie frei Gott ist. Ja? Es ist ja auch passiert, aber wann und wie? Manchmal passieren Dinge, wo du halt, Gott, das hast du doch selbst ganz anders prophezeit, soweit ich das verstehe. Ja, eben. Aber jedenfalls hat er den ersten König interessanterweise aus dem Stamm Benjamin erwählt, den Saul oder Shaul auf Hebräisch. Der kommt aus einer Stadt, die heißt Gibea. Wissen nicht alle genau, was da passiert ist, 100 Jahre vorher. Eine der nicht ganz jugendfreien und auch schockierendsten Geschichten im Alten Testament. Da wurde eine Untat begangen von Leuten aus dem Stamm Benjamin. Aus dem Ort aus dem Shaul und sein Vater Kish herkam, der kannte die vielleicht sogar noch. Da waren einige, die haben sich an der Frau eines Leviten vergriffen, die sie grausam vergewaltigt und dann wollten die anderen Stämme, als sie das gehört haben, wollten die, dass diese ruchlosen Söhne Belials da rausgerückt werden, damit sie zur Verantwortung gezogen werden. Ja? Und die wollten das nicht. Die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Und es kommt zum Bruderkrieg zwischen Benjamin und den anderen Stämmen. Und da heißt es, Richter 20, Vers 18, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle schon gelesen habt, aber da steht jedenfalls, die Söhne Israels machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und sie befragten Gott und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamin? Also ein Bruderkrieg zwischen den Stämmen Israels, überleg mal. Und der Herr sprach, vielleicht haben sie das los ermittelt, wie auch immer, Juda zuerst. Ganz oft ist ja Juda zuerst. Ja? Also Juda soll als erstes quasi den Bann oder auch diese Kampfsituation gegen Benjamin anführen. Und Saul wird erwählt als einer der Söhne dieser Stadt, die sicher einen ganz, ganz miesen Ruf hat. Da kann man verstehen, warum Saul auch dann so sagt, ach, ich bin doch so unwürdig. Und er fühlte sich da überhaupt nicht wohl dabei auf Anhieb, ja, der Sohn des Kisch. Weil in dieser Stadt, ja, dieses unrühmliche Kapitel seines Stammes auf ihnen lag. Der wäre fast ausgestorben, dann gab es eine Idee, wie sie das verhindern und so weiter. Das ist aber nicht das erste Kapitel zwischen dem Stamm Juda und dem Stamm Benjamin. 500 Jahre vorher, da waren diese Stammesväter ja noch am Leben. Juda, Levi, Simeon, Benjamin, Josef, ja. 500 Jahre vorher ungefähr, oder vielleicht insgesamt dann 700, 800 Jahre, bevor Saul König wurde, hatten ja die Brüder von Benjamin die glorreiche Idee, ihren Bruder Josef, der auch der Bruder Benjamins war natürlich, in die Sklaverei nach Ägypten zu verkaufen. Also war auch nicht gerade Bruderliebe, ja? Also das Gegenteil, die hassten ihn, die hassten diesen Bruder. Ergebnis des Sündenfalls. Jahre später mussten sie aufgrund dieser Hungersnot in Kanaan nach Ägypten reisen, um sich Getreide zu besorgen und standen plötzlich vor dem verstoßenen Bruder Josef, ohne ihn zu erkennen. Er erkannte sie natürlich sofort. Und Josef testet sie, ob sie immer noch die gleiche hasserfüllte, neidische, missgünstige Gesinnung in sich tragen, die sie damals, als sie ihn verkauft haben, zur Tage gebracht, gefördert haben. Und wer in der Kinderstunde war oder die Bibel gelesen hat oder Filme darüber gesehen hat, der weiß, wie er das macht. Er lässt in den Sack von Benjamin, also die haben alle dann Getreidesäcke voll gefüllt bekommen, damit sie dort in Kanaan versorgt sind, und hat in den Sack von Benjamin seinen goldenen Becher hineinschmuggeln lassen durch seine Diener und dann ihn nachjagen lassen und was, ihr habt meinen Kelch geklaut, also so eine Posse, wenn man so will. Manchmal lässt Gott Dinge zu, damit die Herzen offenbar werden. Das wollte er sehen, was wie die sich jetzt verhalten, weil es klar verabredet war, dass der das macht, der wird zur Rechenschaft gezogen. Und da ist der Juda plötzlich so anders drauf. Ja, als vorher, Jahre vorher, als sie den Josef verkauft haben, da sehen wir eine Veränderung. Diese Geschichte hören wir mal, lassen wir mal einfach mal so auf sich wirken. Der Josef hat ihm anscheinend auch zugehört und wir lassen das mal auf uns wirken. Aus 1. Mose 44, ab Vers 14. Juda ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs zurück. Also sie haben gemerkt unterwegs, wow, der Kelch ist im Getreidesack von Benjamin, und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder, ganz aufgelöst. Josef aber sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich es bin, wahrsagen kann? Ihr könnt mich doch nicht übers Ohr hauen. Juda antwortete, was wollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Also er fühlt sich überführt über dem, was vorher schon gewesen ist, in ihrem Missverhalten, dem anderen Bruder gegenüber, der vor ihnen steht, den sie aber nicht erkennen. Ganz, ganz spannend gemacht. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn. Wir und der in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Er aber sprach, das sei ferne von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein, also der Benjamin. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf. Da trat Juda noch näher an ihn heran. Es kommt ein Herz eines Bruders, kommt jetzt hier zum Tragen, und sprach: Bitte, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden. Das sind nachher ungefähr 200 Worte. Aber lass dein Knecht ein Wort reden, fürbitte, ja, für den Bruder, vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist ja wie der Pharao. Mein Herr fragte doch damals deine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn, was eigentlich blöd war: Wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben. Und in dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, dachte ich: Oh, das war vielleicht nicht gut, dass wir das gesagt haben. Der ihm in seinem Alter geboren wurde. Und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, also von der Rahel, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Damit auch, dass sie nicht lügen und keine Spione sind. Da sprachen wir zu meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach: Geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworteten wir ihm: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht dieses Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst doch, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden. Er ist sich nicht endgültig sicher, ob das so stimmt, was die Brüder ihm da verkauft haben. War ja auch ein prophetischer Mann. Und ich habe ihn jedenfalls bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich herunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme, der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Jetzt tut ihnen der Vater irgendwie leid. Vorher nicht. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater, jetzt kommt's, für den Knaben verbürgt und versprochen: Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen. Mein ganzes Leben lang. Jetzt hat der Josef gemerkt, da ist was passiert. Da ist bei den Brüdern wirklich was passiert. Also zumindest bei diesem Juda. Dass er sich hier für den Bruder Benjamin so einsetzt. Darum will ich nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben anstatt des Knaben. Der Knabe aber, also Benjamin, soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater treffen würde. Wow, ein bewegender Abschnitt darauf, was Bruderliebe auch sein kann. Dass man bürgt für den anderen. Vielleicht sogar für einen, dem eine Dummheit unterlaufen ist. Ich meine, der Benjamin hat das ja nicht geklaut, aber es sieht ja zum Teil danach aus, dass er vielleicht was falsch gemacht hat. Aber merkt ihr was? Hier wollten sie den Bruder nicht loswerden, sondern der Juda ist sogar bereit, für ihn zu bürgen, die Schuld auf sich zu nehmen, stellvertretend sein Leben hinzugeben. Wie wir in 1. Johannes 3 gelesen haben, für den Bruder. Das ist stark. Ich muss jetzt automatisch an den Maximilian Kolbe denken. Kennt jemand den? Ja? Der als alleinstehender Priester gesagt hat: Wisst ihr was, ich könnte mich auch umbringen. Einer muss sterben für irgendeine geklaute Schippe oder Schubkarre oder irgend sowas. War ganz dumme Sache im KZ. Ja? Und dann ist er auch tatsächlich gestorben für diesen Familienvater. Ja? Das ist schon gewaltig. Und als Josef diese Herzensregung im Herzen seines Bruders sieht, kann er nicht mehr an sich halten. Und unter Tränen offenbart er sich, dass er der Josef ist, dass er ihr Bruder ist, dass sie keine Angst vor ihm haben sollen und so weiter. Also sie wollten Israel vor dem Hungertod retten. Und Juda war bereit, damit die Familie gerettet wird, für Benjamin zu bürgen. Ja, das ist ein Motiv, eigentlich ein messianisches Motiv. Also wie Jesus, unser Retter geworden ist, um für alle, nicht nur für den Stamm Benjamin, für alle stellvertretend zu bürgen und die Schuld auf sich zu nehmen, wie wir das beim Abendmahl gehört haben. Und diese Retterliebe, die muss auch in uns etwas freisetzen, etwas Veränderndes freisetzen. Und nur nochmal zurück zu Saul. Saul wird anstelle eines Mannes aus dem Stamm Juda als Benjaminit der erste König Israels. Und es fühlt sich so, dass, weil er doch da in diese depressiven Stimmungen kommt und so weiter, ein Harfenspieler gesucht würde. Heute wird man natürlich ein Keyboarder sagen oder ein Klavierspieler natürlich. Es muss jetzt nicht die Harfe sein. Ein anderer würde sagen, ein E-Gitarrenspieler oder so. Egal, jedenfalls ein Musiker. Und der kam ausgerechnet aus Bethlehem im Stamm Juda. Das heißt, hier hat einer aus dem Stamm Juda dem König aus dem Stamm Benjamin geholfen. Und solange die harmonierten, ging es dem besser. Das ist auch ein ganz interessantes Bild auf Brüderlichkeit. Solange kein Neid, keine Missgunst, kein Sand im Getriebe war dieser Beziehung, ging es dem Saul, König Saul, besser. Er wurde ihm zum Segen, der David aus Juda. Und dann kam dieser zerstörerische, dämonische Hass in Saul auf, sodass er den Speer nach ihm geworfen hat. Und plötzlich den aus dem Samen Juda, aus dem Stamm Juda, verfolgte auf grausame Weise, grundlos, obwohl er loyal war ihm gegenüber. Und David hat ihn mehrmals verschont. Ja, kennt ihr diese Geschichten, kennen wir ja, ja in der Höhle, einmal in Engedi, und hätte ihn umbringen können, hat es aber nicht gemacht, um zu zeigen, ich bin loyal zu dir, ich habe nichts gegen dich, ich will nicht mir selbst irgendwas aneignen, du verfolgst mich zu Unrecht. Und er erkennt es sogar in dem Augenblick. Und doch, das ist das Tragische an Saul. Man kann sagen, ja, der arme Kerl, der bekam keine Chance. Doch, er bekam ja ständig eine Chance, wirklich umzukehren, wirklich auch sich von diesem Hass zu verabschieden. Aber er war dazu irgendwie nicht in der Lage. Und deswegen ist David von ihm gegangen, geflohen und musste, solange Saul am Leben war, um sein Leben bangen. Und das wurde ihm nicht zum Segen, das wurde dem Saul nicht zum Segen. Und er ist in dieser Verbitterung ja gestorben. Aber es gab auch einen aus Benjamin, der anders gesonnen war. Nämlich der Sohn von Saul, der Jonathan. Das macht man sich oft gar nicht so klar. Ja klar, David und Jonathan, ja, gibt es auch Kinder, die David und Jonathan, die waren die besten Freunde. Ja, die haben zusammen schon mit der Schaufel, nicht ganz, aber jedenfalls haben die zusammen gespielt vielleicht, ein bisschen Sport gemacht und irgendwie haben die sich angefreundet, haben sich lieb gewonnen einander. Ja. Aber man muss ja klar machen, ist ja der Kronprinz. Ja. Er sollte ja, man hatte früher die Vorstellung, dass eine Dynastie begründet wird, also durch den Saul, der soll natürlich sein Sohn, der Nachfolger von Saul, eines Tages werden. Darauf wurde er zeitlebens vorbereitet. Wie der Prinz Charles, ja, um den ich schon fast ein bisschen gebankt habe, dass er übersprungen wird. Ja. Aber ein paar Jahre kriegt er jetzt halt auch noch. Ja. Sein Leben lang Kronprinz. Du weißt immer, die Destination, die Bestimmung deines Lebens sozusagen. Ja. Und dann taucht dieser David auf, dieser Harfenspieler, und der Jonathan merkt, mit dem ist irgendwie was. Boah, der ist in der Lage, diese bösen Geister, keine Medizin, kein Psychiater, kein niemand, konnte diese Dämonen von meinem Vater fernhalten. Außer dieser Hirtenjunge aus Bethlehem, den möchte ich ein bisschen mehr kennenlernen. Der merkte, mit dem ist was, mit dem hat Gott was vor. Vielleicht kam ihm sogar eines Tages die Prophetie von Samuel zu Ohren. Die wurde sicherlich so hier und da mal angedeutet, ja, dass David zum König gesalbt wurde, noch zu Lebzeiten von Saul. Ja, war ja hochpolitisch und gefährlich, auch für Samuel. Wie auch immer, aber er hatte absolutes Wohlwollen dem David gegenüber. Sogar wenn es seine Krone kostete, seine Ehre, seinen Platz, sein Renommee, seinen Namen, seine Karriere. Das ist Bruderliebe. Auch aus dem Stamm Benjamin, wenn die zusammenkommen, dann werden die einander zum Segen. Er war bereit, um der Liebe zu David willen, wahrscheinlich auch um der Salbung willen, die er auf dem Jungen aus Bethlehem spürte, auf den Thron zu verzichten. In 1. Samuel 20, Vers 16 steht, so schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus David. Also auch, das war noch gar kein Haus, das war noch eine Hundehütte. Ja, aber er hatte so eine Vorstellung, David wird ein Großer werden, wusste er irgendwie. Und er wollte vorbeugend so einen Bund schließen mit dem Haus Davids und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Wie seine eigene Seele, uneigennützig. Er hat sich fast für David an die Wand spießen lassen von seinem eigenen Vater. Das ist Bruderliebe. Das gibt's auch. Das gibt so beides. Ja? Das finde ich so, muss ich sagen, wirklich so herausragend an diesem Bild von diesen beiden Stämmen, weil auch Saul eine andere Möglichkeit gehabt hätte. Man könnte da noch weitergehen, das machen wir vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall ist das für mich ein Bild, wie es laufen kann und wie es oft auch gar nicht läuft, wenn wir denken an die Kirchengeschichte, an das Miteinander von Christen, wenn wir daran denken, wie, wenn wir mal sagen, zum Beispiel zwei Stämme, das ist so wie zwei Konfessionen, ja, wie die sich einander oft bekriegen, wo die sich einander zum Segen werden könnten. Ja. Früher die Kreuzzüge, nein, die Kreuzzüge, das war noch ein Thema für sich, aber auch hier der 30-jährige Krieg war doch ein Konfessionskrieg, oder? War doch, hing doch ganz klar zusammen, hier sogar in unserer Mitte, Westfalen-Lippe, im lippischen Land, Bielefeld, da, bis dahin waren die Evangelischen gekommen und vom Süden die Paderborner natürlich und so, die Katholiken, und da war dann Schluss. Und da wurde ja jahrelang, jahrzehntelang wurde gerungen um Konfessionen, das heißt innerchristliche Kämpfe, so wie wenn die Schiiten gegen die Sunniten kämpfen, was gerade passiert. Ja? Aber denk mal an diese IRA da in Irland, Nordirland. Ja? Katholiken gegen, was sind das, Anglikaner wahrscheinlich. Wahnsinn, Religionskriege, Stammeskriege innerhalb des Volkes Gottes, wenn man so will. Ja? Und, aber auch Gemeinden, es gibt auch manchmal Gemeinden, die gegeneinander im Clinch sind, sich gegenseitig verunglimpfen und gegenseitig das Leben schwer machen, statt sich zu segnen. Ja? Und erkannt werden wir an der Bruderliebe und vor allen Dingen merken wir selbst, dass wir die Brüder lieben, dass wir wirklich von Neuem geboren sind, dass wir verändert sind, dass wir keinen Hass, keine Missgunst in uns tragen. In Philipper 2, Vers 3, jetzt springe ich hier zur letzten Bibelstelle, schreibt Paulus, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. Das ist sowas. Ja? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist krass. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wieso? Wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Das war eigentlich super. Ja? Nein, das ist genau das gegenteilige Prinzip. Ja? Gibt es ja dieses Bild, der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Ja? Im Himmel und in der Hölle sitzen alle an gedeckten Tischen. Das ist komisch, in der Hölle so richtig vollgepackte Tische, aber die Leute sind total ausgemergelt. Total am Verhungern. Ja? Das Problem ist, es gibt nur diese wahnsinnig langen Bestecke. Richtig lange Gabeln, richtig lange Messer, und die versuchen jeder irgendwie was zu bekommen und was zu erhaschen, die kommen da nicht dran. Und dann wechselt die Szene zum Himmel, ja, genau die gleichen gepackten Tische, vollgepackten Tische mit wunderbaren Leckereien. Die sind aber gut ernährt von den Leuten. Fröhlich, läuft, gute Stimmung, nicht ausgemergelte Leute. Ja. Und helfen die sich gegenseitig mit diesen langen Bestecken. Ja, an jeden ist gedacht, genau. Und zwar, weil jeder nicht auf das Seine achtet, sondern auf das des Anderen. Dass der andere genug bekommt. Gibt ja so einen Futterneid, gell? Wenn du genügend Leute an deinem Tisch hast, ja, jeder guckt erstmal, dass er was kriegt. Und dann kannst du auch umgekehrt sagen, ich gucke erstmal, dass alle anderen was kriegen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Das kann man auch ein bisschen abgeschwächt übersetzen, auch auf das. Natürlich sollen wir auch auf uns achten. Aber eben auch auf das des Anderen, je nachdem, was wir so brauchen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja? Also das ist so das Ergebnis der Veränderung, auch der Erlösung vom Abendmahl her, dass auch unsere Beziehung zu Gott frei geschaufelt wurde von Jesus, aber auch die Beziehung untereinander entspannt wird. Nicht mehr von Hass, von Neid, wer ist größer, wer ist kleiner, wer nimmt mir die Butter vom Brot, wer konkurriert mit mir, wen muss ich ausstechen, wen muss ich irgendwie loswerden, beseitigen, was weiß ich, all diese niederträchtigen Motive sind seit dem Sündenfall, sind in der Menschheit und haben die schlimmsten Sachen zutage gebracht. Und jetzt ist eine neue Ära, ein neuer Bund angebunden. Zu diesem neuen Bund gehört eben diese Liebe, ja? Und diese Wertschätzung füreinander. Vielleicht werden wir das ein andermal nochmal weiter vertiefen, aber nehmt das bitte mit, dass wir in dieser Liebesgemeinschaft, ja, und in diesen positiven Umgang hineingerufen worden sind, wie ein Judah, der sich für Benjamin verwendet hat, ja? Wie ein Jonathan, der sich für David wiederum von der anderen Seite als Benjaminiter verwendet hat und ihm geholfen hat, ihn supportet hat, sogar in Missachtung seiner eigenen Karriere, seines eigenen Davonkommens.